Ja, wir haben schon einiges gehört. Ich glaube, mein Thema stimmt heute, das der Herr mir gegeben hat. Steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 9. Grundlage unserer Glaubenshoffnung. Habt ihr Hoffnung? Immer? Naja. Also bei mir ging das heute Morgen schon lustig los. Ich wollte in die Dusche. Wir haben so eine Ziehharmonika-Dusche. Auf einmal geht es klack. Die Rolle fällt runter. Aber ist nicht mehr zu finden. Die Tür hängt. Was machst du jetzt? Naja, Luther würde gesagt haben, ach, du bist es nur. Es gibt ja auch noch Waschlappen und man kann auch so klarkommen. Also ich rieche nicht. Keine Angst. Und dann bin ich runtergegangen, kommt ja Frühstück, Kaffee kommt machen und so weiter. Und ich habe die ganze Zeit gesungen. Gerade. Herr, ich will dich loben, ich will dich preisen. Ich will die Blickrichtung wechseln. Ich will nicht auf die Rolle sehen, die ich gar nicht finde. Ich weiß nicht, wo die geblieben ist. Irgendwo unter hat sie sich verkrochen. Ich wäre wahrscheinlich jetzt noch am Suchen. Ja, das ist wichtig, dass wir unseren Blick dann losreißen und auf Jesus sehen. Der macht froh. Der gibt uns Hoffnung. Der weiß, was du gerade brauchst. Hier im Petrusbrief steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Anfechtungen, Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Der Seelenrettung. Petrus beschreibt hier die Grundlage unserer Glaubenshoffnung. Er gibt uns eine Zielperspektive für unseren Glauben. Und er gleicht dabei einem Steuermann, der ein Schiff lenkt. In schwierigen Gewässern braucht man einen Fixpunkt, vielleicht einen Leuchtturm oder sogar einen Lotsen, der uns durch die gefährlichen Klippen hindurchleitet. Für unser Leben ist Jesus dieser Lotse, das Ziel unserer Hoffnung und die Lebensgemeinschaft mit Gott. In dieser Welt gibt es so viele trügerische Hoffnungen. Sie zerplatzen oft so schnell wie Seifenblasen. Der technische Fortschritt hat in vielen Menschen den Eindruck erweckt, alles wäre irgendwie machbar. Und in dieser Pandemie stoßen wir an Grenzen. Und viele Menschen sind unzufrieden. Viele Menschen fühlen sich eingeengt, werden sogar depressiv. Aber sie sind maßlos geworden. Sie reagieren so schnell unzufrieden, wenn sie an Grenzen stoßen und nicht alles nach ihren Vorstellungen läuft. Egoismus, Selbstverwirklichung stehen bei vielen im Vordergrund. Wir haben in der Flutkatastrophe zwar auch erlebt, dass Menschen von sich wegsehen und für andere da sind. Du hast das auch eben geschildert. Es ist wichtig, dass wir uns nicht nur immer um uns selber drehen. Wer sich immer um sich selber dreht, der wird schwindelig. Ich weiß nicht, ob ihr gut Karussell fahren habt können als Kinder. Ist vielleicht auch schon lange her, vielleicht erinnert ihr euch nicht mehr. Aber manche werden schwindelig dabei. Dieses immer um sich selber drehen, ja, lässt uns das Ziel und die Zielperspektive aus dem Auge verlieren. Selbst der Lebensstandard, der gute Lebensstandard, kann die innere Leere nicht ausfüllen. Er kann uns bestenfalls ablenken. Aber du kannst nicht leben, es ist nicht sinnerfüllend, dass du einen neuen Kühlschrank gekauft hast oder ein neues Auto. Das kann dich ablenken. Das kann dir vielleicht ein bisschen Schwung geben im Moment. Aber irgendwann wird es was Altes. Hast du dich dran gewöhnt? Da ist noch ein Hunger und Durst tief in uns. Nach einem wirklich erfüllten Leben. Nach Sinn. Und nur Gott selbst kann da Abhilfe schaffen. Unruhig, hat einmal jemand gesagt, bleibt das menschliche Herz, bis es zur Ruhe kommt. In dir, o Gott. Bis wir Frieden finden, bis wir zur Ruhe kommen. Das ist dieser Hunger, dieser Durst nach einem erfüllten Leben. Und Gott sei Dank, Gott hat es getan. Menschliche Hoffnungen entspringen oft unseren Wünschen, unseren Träumen, unseren Gedanken. Gut, wir dürfen uns was vornehmen, so ist es nicht. Erwartungen haben, auch für die Zukunft. Aber Glaubenshoffnung ist was anderes. Das hat mit Gottes Handeln zu tun, mit seinen Zusagen, mit dem, was er bewerkstelligt. Und darum preist Petrus hier Gott. Aus seinem liebenden Vaterherzen kam der wunderbare Erlösungsplan. Und aus der Bereitschaft Jesu, aus Liebe zu uns, zu dir und mir, diesen Plan Gottes des Vaters Tat werden zu lassen, entspringt das neue Leben mit Gott. Und das ist Grund genug, um ihm Dank zu sagen, um ihn zu preisen, um sich in ihm zu freuen. Ich habe mich heute auch gefreut, dass es keine Baustellen gibt zwischen Burgdorf und Lübeck oder Hannover, wem die Richtung dann besser etwas sagt. Keine einzige Baustelle. Wir sind heute früh losgefahren, weil wir nicht wussten, wie sieht es aus. Eigentlich ist zwischen Hamburg und Lübeck Dauerbaustelle irgendwo. Aber war nichts. Außer einem Dunst durch den Regen war nichts, auch nicht so viel Verkehr. Wir sind schnell da gewesen. Also, wir hatten noch Zeit, beim Gebet dabei zu sein. Gnade Gottes. Können wir uns nur freuen. Aber wir haben diese Freude, dieses Geschenk Gottes aus seiner Gnade nicht für uns alleine. Wir dürfen es weitergeben. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, ruhig zu bleiben. Besonders, wenn wir angegriffen werden. Vielleicht geht man auf die Palme. Aber irgendwann musst du auch wieder runter, also kletter gar nicht erst drauf. Früher habe ich immer gesagt, wie die Hausfrau beim Kochen, man muss den Deckel abnehmen, wenn der Topf kocht. Dann kommt der Dampf besser raus. Wisst ihr, wie ich das mache? Mir gelingt es auch nicht immer. Aber ich muss es lernen. Du darfst beten. Du darfst beten, Herr, gib mir ein Herz wie deins, voller Liebe. Gib mir die Geduld, die ich von Natur nicht habe. Ich brauche dich. Einige haben das schon betont, dass die Schwachheit, dass seine Kraft in Schwachen mächtig ist. Und das ist auch so. Ja, wie kann ich das weitergeben, diese Freude am Herrn, diesen Dank, den ich im Herzen trage? Durch Lieder sicher, durch Anbetung, durch Zeugnis. Und manchmal auch durch ein Gespräch über einen Gartenzaun. Oder auch durch eine Predigt, ein kurzes Zeugnis. Und auch dadurch, dass ich von Liebe und Dankbarkeit motiviert bin, einfach Gutes zu tun. Das, was Gott mir gerade zeigt. Hier fällt auf, im Vers 3 heißt es, dass Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus genannt wird. Gott ist nicht automatisch unser aller Vater. Sondern erst, wenn Jesus unser Herr geworden ist. Dann ist Gott unser Vater und wir sind seine Kinder. Durch die Wiedergeburt bekommen wir Glaube und Hoffnung ins Herz gelegt. Und so eine feste Beziehung zu unserem Gott. Und diese Lebensverbindung zu unserem auferstandenen Herrn, schenkt uns auch in Anfechtung und Bedrängnis den nötigen Rückhalt, den wir brauchen. Die Geduld, die Kraft. Und gerade das brauchten wohl auch die Gläubigen, an die Petrus hier schreibt. Hilfe bekommen wir nicht aus unserem eigenen Bemühen, sondern durch einen Wechsel der Blickrichtung. Wegsehen von dem, was dich gerade ärgert. Und aufsehen auf den, der alles ändern kann. Mich hat mein Internet geärgert die letzten Tage. Das war auf einmal nicht mehr da. Mein Konto war weg. Über die ich immer die Mails bekomme. Ich habe einen Freund zu Hilfe gerufen und wir haben dann bei Telekom angerufen und die Frau war wirklich geduldig und hat sich gemüht und es war am Ende dann auch wieder da nach. Na? Viertelstunde bestimmt. Und was soll ich euch sagen? 2 Tage später war es wieder weg. Ich habe meinen Sohn angerufen. Der kennt sich da besser aus. Aber es war nicht. Es war weg. Es war verschwunden. Und es blieb verschwunden. Was machst du dann? drehst du dich den ganzen Tag um dieses Ding und denkst an nichts anderes mehr. Das will sich aufdrängen. Ich glaube, das kennt ihr auch. Und dann diesen Blickwechsel hinbekommen, das geht nur mit Gebet. Und da habe ich gesagt, Herr, die Nacht kam dann ja, und dann will man ja schlafen. Ich gebe dir das jetzt ab. Was auch immer damit wird, es wird werden. In der Nacht wache ich auf und der Herr redet manchmal so in meine Gedanken rein. Er sagt so auf einmal, Stecker ziehen. Ich habe mir einen neuen Drucker kaufen müssen, der alte, da werden die Patronen zu teuer. Der ist schon so alt. Ich glaube, der ist 12 Jahre. Da muss so etwas eigentlich kaputt gehen. Ich bin froh, dass er noch druckt, aber der neue hat WLAN. Aber er hat auch eine Verbindung zu Strom. Und Gott sagt zu mir, Stecker ziehen. Ich habe das am anderen Morgen ausprobiert und sehe da, mein Internet ist wieder da. Also, ihr Lieben, ich gebe das mal weiter. Wenn dich ein Problem sehr packt und du fast nicht mehr an was anderes denken kannst und sich alles darum drehen will und du richtig gefangen bist da drin, Stecker ziehen. Und deinen Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der in Schwachen mächtig ist. Ich bin so froh, dass ich immer wieder fragen kann, Herr, wie geht's weiter? Was mache ich jetzt? Ich weiß das nicht immer. Es gibt Menschen, die wissen das immer, aber ich nicht. Ich glaube aber, auch die Besten haben Momente, wo sie nicht weiter wissen. Diese bedrängten Gläubigen hier, an die Petrus schreibt, die brauchten diesen Blickwechsel. Sie sollen nun alle Zeit hoffnungsvoll auf Jesus blicken, der dem Tode die Macht genommen hat. Petrus war Augenzeuge einiger Begegnungen mit Jesus nach der Auferstehung. Und er wusste, welche grundlegende Bedeutung die für jeden von uns hat. Ohne die Auferstehung wäre die ganze Hoffnung unseres Glaubens vergeblich, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief 15, Vers 17. Unsere Hoffnung, unsere Glaubensgewissheit auf Gemeinschaft mit Gott, auf ein Auferstehungsleben, hätte dann keine Grundlage. Petrus war sehr dankbar, dass Jesus ihn beiseite nahm. Er hatte so versagt. Und er fragt ihn dann, 3-mal, hast du mich lieb? Beim 1. Mal, da ist er noch zuversichtlich. Ja, das weißt du doch. Aber dann wird er immer kleiner. Und am Ende kann er nur kapitulieren und sagen, Herr, du siehst mein Herz. Du kennst mich in- und auswendig. Und diese tiefen Gespräche, ohne die wäre er auf der Strecke geblieben. Aber dadurch wusste er sich wieder angenommen. Und dann sagt Jesus ihm auch, was sagt er ihm? Weide meine Schafe. Ja, auch das natürlich. Weide meine Lämmer. Kümmere dich um die anderen. Er wusste sich angenommen und wurde ein froher Zeuge des Evangeliums. Bei Jesus darfst du, auch wenn du ausgerutscht bist, nach Versagen wieder aufstehen und neu anfangen. Du wirst nicht disqualifiziert deswegen. Du darfst neu anfangen. Ist das nicht schön? Das ist so gut. In Vers 4 heißt es hier, wir sind wiedergeboren. Die Hoffnung muss ja nun auch Substanz haben. Wiedergeboren zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für euch. Es gibt im Glaubensleben Anteile, die wir jetzt schon erleben und haben. Vergebung der Sünden, Gemeinschaft mit Gott durch seinen Geist, Leitung durch sein Wort. Das ist ganz unterschiedlich bei den Einzelnen. Der eine bekommt etwas durch irgendeine Liedstrophe, beim anderen spricht Gott in die Gedanken hinein, der dritte bekommt einen Bibelvers so innerlich und er merkt, da geht es lang. Es gibt aber im Glaubensleben auch Anteile vom himmlischen Erbe, die noch ausstehen. Da kommt noch mehr. Das ist noch nicht alles. Und Petrus beschreibt hier die ewigen Auswirkungen der Errettung. Wir werden Anteil haben an der Herrlichkeit Gottes. Wir werden einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Römer 8, 29 oder 1. Korinther 15, 52. Unsere Namen stehen in der Bürgerliste des Himmels. So habe ich die mal genannt. Das ist das Buch des Lebens in der Offenbarung. Offenbarung 3, 5. Und wir werden sichtbare Gemeinschaft mit Gott haben, indem wir ihn sehen, wie er ist. Dass wir ihn jetzt nicht sehen, liegt daran, dass wir das nicht ertragen könnten. Wir würden vergehen, zerschmelzen. Aber wir werden ihn sehen können. 1. Johannes 3, Vers 2. Du bekommst dann einen Körper, der das aushält. Du bekommst Augen, die das ertragen können, diese Helligkeit, dieses wunderbare Licht. Zum Erbe gehört auch Lohn, wenn du treu mit deinen Pfunden gewirkt hast. In 1. Korinther 3 steht da einiges. Lest das mal durch. Dieses himmlische Erbe ist unvergleichlich beständiger, herrlicher als alle irdischen Güter. Es ist so ganz anders, wie alles, was wir hier auf Erden ergattern, abstauben und bekommen können. Es ist erstens unvergänglich. Und damit wird ausgedrückt, es ist unzerstörbar. Es vergeht nicht, es kann nicht gestohlen werden. Im Gegensatz dazu ist das neueste Auto irgendwann eine Rostlaube. Das neue Kleid abgetragen und zerschlissen. Hier auf Erden vergeht alles, sogar die Zeit. Gottes Erbe aber ist zeitlos, unvergänglich. Diese Lebensgemeinschaft bei und mit ihm. Jetzt stelle ich euch mal eine Frage. Kommt mir gerade so. Wann beginnt das ewige Leben? In dem Moment, wo du Christus angenommen hast. Aber da ist noch ein Teil. Das gehört zum Erbe. Und dieser Teil, wo du die Gemeinschaft mit Gott noch ganz anders und intensiver haben wirst, das steht noch aus. Aber das wird niemals aufhören. Es wird ewig sein, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt ja ganz Schlaue, die sagen, Ewigkeit ist ja nur ein Äon. Nein, nein. Da steht von Ewigkeit zu Ewigkeit, das geht immer weiter. Lass dir da nichts vormachen. Es ist also unvergänglich. Es ist zweitens unbefleckt. Das heißt, an diesem Erbe klebt kein fremdes Blut und keine Ungerechtigkeit. Es ist nicht mit Streit, Neid und Unrecht belastet. Es ist durchaus mit Blut erworben, aber mit dem Blut Jesu Christi. Er hat sein Blut und Leben dahingegeben. Die Herrscher dieser Welt schicken ihre Soldaten. Die dürfen bluten. Dein Herr und Heiland hat für dich geblutet. Schlussendlich verliert alles Schöne hier auf Erden seine Frische. Selbst die herrlichste Blume wird einmal verwelken. Und im Gegensatz dazu behält das ewige Erbe eine unverwelkliche Frische. Einen bleibenden Wert. Irdischer Ruhm, Erfolg, Lorbeerkranze, olympische Medaillen oder paraolympische. Ja, vergeht schnell. Heute ein umjubelter Star, morgen vergessen. Was uns dagegen durch Gottes Gnade geschenkt wird, das erfreut uns und bleibt uns ewiglich. Es wird im Himmel aufbewahrt. Du kannst es mir nicht wegnehmen. Und ich dir dein Teil auch nicht. Das ist so schön. Beinahe hätte ich gesagt, Gott hat da ein Schließfach für dich. Ist natürlich nur ein hinkender Vergleich. Aber es ist vollkommen sicher. Was ist hier auf Erden vollkommen sicher? Manche Leute denken dieses oder jenes, aber manchmal gibt es dann die Erschütterung. Unsere Hoffnung besteht nun nicht nur aus Verheißungen für die Zukunft, sondern auch für unser Glaubensleben heute. Wir dürfen Hoffnung haben. In einer Zeit, wo so viele hoffnungslos sind. Vers 5. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht in der letzten Zeit, ich verändere das mal ein bisschen, offenbar zu werden, sichtbar gemacht zu werden. Wenn die Bibel von Rettung spricht, dann sind damit Dinge gemeint, die sowohl Gegenwart wie auch Zukunft betreffen. Wir sind errettet durch den Glauben an Jesus Christus. Aus dem Machtbereich der Finsternis, hineinversetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Dadurch kommt Gottes Kraft durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Wir fühlen uns trotzdem manchmal schwach, hilflos. Und da musst du den Geist Gottes bitten, dass er dich stärkt, dass er dir neue Kraft gibt, dass er dir Impulse verleiht, dass er dir Dinge klar macht, die du gar nicht wissen kannst. Er kann das. Er beleuchtet das. Er verändert unser Denken, erneuert es. Er gibt uns die Kraft, den Feind zu überwinden, der unser Leben zerstören oder zumindest runterziehen will. dass du so ein trauriger Hängechrist bist, der den Kopf hängen lässt und die Schultern, dass alle sagen, naja, so viel kann an diesem Glauben auch nicht sein. Der guckt ja genauso blöde wie ich am Montag. Oder so. Ist jetzt ein blödes Beispiel. Gottes Geist steht dir als Beistand zur Seite. Wenn du ihm Raum gibst, wird es dem Feind nicht gelingen, den Blick so zu fixieren auf das Negative, dass du deinen Gott nicht mehr siehst. Deinen Glauben zu erschüttern, die Heilsgewissheit dir zu rauben. Wer durch Christus errettet ist, der steht nicht mehr unter Gottes Zorn, sondern lebt unter der Gnade. Und deshalb werden wir vor dem kommenden Zorn in der letzten Zeit bewahrt werden. Die Tage des Gerichts kommen dann, wenn der Herr seine Herrschaft aufrichten wird, endgültig und sichtbar durchsetzen. Offenbarung 20, 11 bis 15, wer das mal so ein bisschen nachlesen will. So dürfen wir eine wunderbare Auswirkung unserer Errettung im Glauben festhalten. Und dabei gewiss sein, dass der Herr uns durchträgt und in seiner Gnade beisteht. Jetzt steht da auch noch, dass Gläubige in der Anfechtung jubeln dürfen. Ich habe das ja schon so ein bisschen beschrieben, wie das sein kann. Darin jubelt ihr, heißt es, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Die Freude am Herrn ist dem Feind ein Dorn im Auge. Und deshalb wird auch das Gotteslob und die Freude am Herrn immer wieder angegriffen. Und deshalb muss der Jubel der Erlösten sich immer neu bewähren. Das heißt, du musst manchmal den Grundton wiederfinden, dass du das Jubellied anstimmen kannst. Weil da so viel in deinem Kopf rumschwirrt. Das gilt besonders dann, wenn wir die Führungen und Proben in unserem Leben nicht so ganz richtig einordnen können. Man kann nicht alles verstehen. Versuch es gar nicht, sondern vertraue deinem Gott. Auch wenn du was nicht verstehst, dass er was Gutes daraus macht. Denen, die Gott lieben, wirkt alles, alles ohne Ausnahme zum Guten mit. Wie er das immer hinkriegt, das verstehe ich auch nicht. Und manchmal siehst du das auch eine Weile nicht, aber du wirst es dann später erfahren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Ziel kennen. Wir können die Drangsal, die Schwierigkeiten, die Anfechtungen nur durchstehen, wenn wir den Zielblick behalten und dabei im Hinblick auf dieses Ziel wissen, ich kann froh sein, ich kann jubeln, Gott bringt mich dadurch. Nur Menschen, die das Ziel kennen und ihren Gott kennen, werden in schwierigen Lagen an ihm und der Freude an ihm festhalten. Hier geht es um Anfechtungen, wie sie durch Menschen, wie sie durch Umstände in unser Leben kommen. Ich habe euch einiges geschildert aus meinem eigenen. Satan möchte uns gerne deprimieren und entmutigen. Und viele sind in unserer Zeit entmutigt. Er möchte uns verwirren und berauben, damit wir nicht auf die Verheißungen sehen, sondern von den Dingen ausgehen, die wir vor Augen sehen. Beten wir dafür, dass es dem Geist Gottes immer wieder gelingt, die Freude und das Lob Gottes bei dir neu anzufachen. David hatte diese Freude, als er die Bundeslade nach Jerusalem holte. Er hat sie auch oft gehabt, wenn er seine Psalmen dichtete und sang. Und er tanzte vor Freude. Und seine Frau, der gefiel das nicht, die spottete über ihn, als sie aus dem Fenster sah. Wie oft werden Menschen, die von Herzen an dem lebendigen Gott ihre Freude haben, als überspannt angesehen. Beten wir darum, dass wir durch Gottes Gnade ein festes Herz bekommen. Ein Herz, das auch in den Stürmen des Lebens sich nicht von der Wahrheit abbringen lässt. Gott ist, sag du auch mal was,
größer.
Gut, größer, herrlicher, gnädiger, wunderbar. Der Heilige Geist möchte unser Vertrauen zu Gott immer wieder neu entfachen, damit wir auch in schwierigen Zeiten davon nicht ablassen. Die Bewährung des Glaubens wird hier mit der Reinigung von Gold verglichen, die durch einen Schmelzprozess, ja, bis das Gold dann rein ist und das Bild widerspiegelt, fast wie ein Spiegel, solange wird es immer wieder heiß gemacht. Gleiches tut auch manchmal unser Herr, aber er sorgt dafür, dass uns die Versuchungen nicht über den Kopf wachsen. Er hat uns mächtige geistliche Waffen gegeben. Hierzu gehört das Gebet, das Wort Gottes, der Wahrheit und auch der Lobpreis. Diese Dinge sollen wir einsetzen. Und so den Feind und alles Widergöttliche überwinden. Im 2. Korinther 10, 3 bis 5 spricht Paulus davon, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir alle Vernunftschlüsse und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Bist du schon mal wach geworden, so mitten in der Nacht? Und dann rödeln da so allerlei Gedanken? Und du kannst nicht mehr einschlafen? Wir nehmen jeden Gedanken gefangen. Du kannst dann beten und kannst sagen, Herr, ich liefere dir das jetzt aus. Ich weiß da noch keine Lösung und auch das ist noch schwierig, aber ich gebe das jetzt ab an dich und ich bitte dich jetzt um Schlaf. Dann brauchst du auch keinen Einschlafspray. Ich will nicht sagen, dass du den nicht benutzen sollst, aber es geht auch so. Dein Gott ist Gott. Hier wird deutlich, dass sich die Anfechtungen oft in unseren Gedanken abspielen. Wie oft wollen falsche Gedanken uns in die Irre führen und von Gott weglocken? Und nur eine klare Haltung zum Wort Gottes sowie zum Herrn und lebendiger Glaube, lebendige Hoffnung kann uns davor schützen. So wird in den letzten Versen vor allem die Gemeinschaft mit dem Herrn, die Freude an ihm, die ungeteilte Liebe zu ihm erwähnt. Jesus Christus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Obwohl die Gläubigen und auch wir Jesus nie mit eigenen Augen gesehen haben, lieben sie ihn doch und haben ihm ihr Leben ausgeliefert. Das ist ganz wunderbar und zeigt, dass er sich ihnen trotzdem offenbart hat und dass sie ihn als Herrn und Heiland kennenlernen durften. Ihr Lieben, neulich hatte ich ein Problem, mit dem ich ein bisschen mich rumgeschlagen habe. Und dann stehe ich so in meinem Arbeitszimmer und denke darüber nach. Und wisst ihr, was dann auf einmal kommt? Oder kam? Vollbracht! Vollbracht! Nur diese zwei Worte. Und dann kam ein Strom von Gnade über mich. Ich habe das richtig gespürt. Ich werde damit fertig, sagt der Herr. Ich hab's doch schon vollbracht für dich. Glaub's doch nur. Ist das nicht wunderbar, wie treu er ist? Durch seinen Geist werden uns die Augen des Herzens geöffnet. Wir erfahren seine Gegenwart. Wir können in unserem Innern durch sein Wort seine Stimme hören. Oder auch durch Gedanken, die er uns eingibt. Und auch der innere Friede spielt oft eine Rolle. Ist dir mulmig oder hast du innere Ruhe? Und wenn du keine innere Ruhe hast, dann frag nochmal nach, ob das denn alles so auch der Weg ist. Diese enge Gemeinschaft, dieses Hören auf Gott, dieses Ändern der Blickrichtung, wegreißen von dem, was dich gerade so gefangen nehmen will und sehen auf den Herrn, diesen Zielblick, den wünsche ich dir. Und noch etwas, wenn gar nichts mehr hilft, Stecker ziehen. Stecker ziehen, meine ich, einfach die Zufuhr dessen, was da auf dich zufließt, was dir vom Feind immer wieder vor Augen gehalten wird, da einen Stopp setzen. Einfach einen Blickwechsel machen. Einfach eine Verheißung anschauen. Und du kannst auch um eine beten. Nun kann ich sehr viel auswendig. Und bei mir hat der Heilige Geist immer leichtes Spiel, mich an etwas zu erinnern. Aber du kannst auch deine Bibel aufschlagen und kannst ihn bitten, dir eine Stelle zu zeigen, die dir gerade hilft. Vor allen Dingen ist es die Liebe Jesu, die uns trägt und ermutigt. Seine Hilfe, manchmal in so kleinen Alltagsdingen, so ganz kleine Momente sind es oft nur. Dank ihm dafür, dank ihm für seinen Zuspruch, dank ihm, dass er bei dir ist alle Tage. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir manchmal diese Gedanken bremsen dürfen, indem wir den Stecker ziehen. Indem wir umdenken und neu denken und uns von dir deine Gedanken schenken lassen. Und auch diesen Zielblick auf den Himmel, auf das Ziel, aber auch auf die Gemeinschaft im Jetzt. Denn du bist bei uns alle Tage. Wir dürfen uns in dir freuen, jetzt. Es kommt noch viel mehr, aber danke für das, was jetzt da ist. Und ich segne meine Geschwister, Herr, und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen ganz tief berührst in seinem Innern. Und dass du diese Freude ein wenig mehr oder ganz viel mehr ihnen neu schenkst, die Freude an dir, dass sie jubeln Und dass am Montag die Arbeitskollegen sagen, was hast du denn erlebt? Du siehst ja so fröhlich aus. Hast wohl ein gutes Wochenende gehabt. Tja, ich war zum Gottesdienst. Ich bin Jesus begegnet. Gebet. Wort. Er hat mir da und da geholfen und kannst du schon was erzählen. Der Herr segne euch dabei. Jetzt bin ich mitten aus dem Gebet wieder in das Predigen gekommen, habt ihr gemerkt? Habe ich selber nicht gemerkt. Aber manchmal bin ich so. Der Herr ist gnädig, er verzeiht's. Amen.